Herzlich willkommen im Achtsamkeit für Eltern Podcast von Marienkäfer-Momente. Mein Name ist Lilian Günsche-Hilgendack. Ich bin Autorin, Speakerin, Beraterin zu den Themen Achtsamkeit, Agilität, Transformation und natürlich Initiatorin meines Herzensprojekts Marienkäfer-Momente. Und ich freue mich sehr, heute eine weitere Interviewfolge mit euch zu teilen. Gerade kürzlich war ich zu Gast in einem wundervollen Podcast mit dem Namen Der Weg beginnt bei dir von Angelika Reiser. Und heute darf ich auch Angelika bei uns im Podcast begrüßen. Herzlich willkommen, Angelika. Schön, dass du da bist.
Wie schön, dass ich bei dir sein kann.
Wir haben uns ja ganz kürzlich erst kennengelernt im Vereinbarkeitscircle von Smart Work, initiiert von der Sarah Drücker. Und Angelika und ich hatten irgendwie direkt gefühlt so, hey, wir haben total viele Parallelen, überschneidende Themen, wollen gerne ein bisschen kooperieren im Rahmen unserer Podcasts. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass das direkt geklappt hat. Vielleicht ein paar Worte zur Einführung von meiner Seite, bevor ich an dich übergebe, Angelika. Also, ich habe bisher auf jeden Fall aufgenommen. Du bist Vereinbarkeitsmanagerin, Business Coach, IHK zertifiziert, hast einen Fokus auf die Themen Selbstständigkeit, Gründung, selbstbestimmt als Mama im Berufssein. Und ganz ursprünglich bist du Augenoptikermeisterin und hast quasi Menschen geholfen, besser zu sehen. Und heute hilfst du Gründerinnen bei der Sichtbarkeit. Richtig? Also das habe ich so bisher irgendwie gerade so dieser Wandel von, ne? Besser sehen zu Sichtbarkeit fand ich total schön. Und deswegen, Angelika, wir freuen uns sehr, darüber mehr zu erfahren. Insofern erzähl doch mal, wie kam es zu diesem Wandel?
Ja, total gerne. Also erstmal schön, dass ich da sein kann. Wie schon gesagt, ich freue mich riesig. Wir hatten ja schon ein ganz, ganz tolles Interview für meinen Podcast, das jetzt dann bald online geht. Und
Ja.
umso schöner, heute auch bei dir zu sitzen. Ja, du hast mich quasi oder meinen beruflichen Werdegang schon super schnell zusammengefasst. Ich bin eigentlich Augenoptikermeisterin und ich sage immer, das war so im früheren Leben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass sich vor allem durch das Mama-Werden so viel verändert, dass sich das manchmal anfühlt, als ob das ein ganz anderes Leben war. Und
Total.
so geht mir das beruflich auch. Und genau nach dieser Erfahrung in die Selbstständigkeit zu starten, habe ich relativ schnell gemerkt, okay, da passiert einiges mit mir. Und so kam das eben, dass ich mich mit diesem Claim heute schmücke, zu sagen, früher habe ich Leuten zu besserem Sehen verholfen und heute helfe ich Gründerinnen in ihre Sichtbarkeit.
Und dieser Wandel, der dich überhaupt dazu geführt hat, also war das quasi getriggert durch das Mama-Werden oder gab es da noch andere Faktoren? Erzähl doch mal ein bisschen. Nimm uns mal mit auf die Reise, wie es dazu kam. Das Alte
Ja,
zum
so.
Neuen.
Super gerne. Tatsächlich hatte der Wandel erstmal überhaupt gar nichts mit Mama werden zu tun, sondern vorher schon hat mich, ich nenne das immer so ein bisschen spaßeshalber, so ein Typ aus meinem Leben gerissen. Und zwar habe ich so am Höhepunkt meiner Karriere in der Augenoptik so einen Typen kennengelernt, wie das manchmal so ist. Ich wollte keine neue Beziehung. Ich kam gerade aus einer alten Beziehung, die überhaupt nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt habe. Und naja, da läuft einem einfach so ein Typ über den Weg. Und der Typ hat aber gleich zu mir gesagt, ich sag dir gleich eins, ich suche überhaupt keine Freundin. Also wir treffen uns und das ist alles schön, aber längere Beziehung brauche ich keine. Ich gehe nämlich bald ins Ausland.
Okay.
Und dann habe ich mir gedacht, na, das ist ja super, weil ich suche ja auch keine Beziehung. Und dann, ja, lasst uns Spaß haben und alles ist schick. Und dann hat sich das aber über ein ganzes Jahr lang eigentlich immer mehr intensiviert, obwohl wir beide immer gesagt haben, also wir sind nicht zusammen und das ist einfach nur so. Und tatsächlich war es auch so, dass wir über die Zeit so eine Art Fernbeziehung geführt haben. Also ich bin beruflich relativ kurz nach dem Kennenlernen versetzt worden wieder. Ich war sehr viel unterwegs in meinen Karrieremöglichkeiten, habe so alles mitgenommen, was mein damaliger Arbeitgeber mir so geboten hat, auf diesem schönen Anstieg der Karriereleiter. Mir war wichtig, immer höher, schneller, weiter. Ich habe mich ganz viel damit geschmückt, überall die Jüngste zu sein. Ich war die Jüngste im Unternehmen mit einem Meistertitel. Ich war die Jüngste, die dann eine Filialleitung übernommen hat. Ich war die Jüngste von einem und. So. So kannst du dir mein Leben vorher vorstellen. Naja, und dann kam aber irgendwann der Tag der Tage, wo dieser Typ mal wieder bei mir zu Besuch war und gesagt hat, so, übrigens, jetzt ist es soweit, ich habe einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Ich fliege in 4 Wochen nach China. Ich werde in Shanghai anfangen zu arbeiten. Ich habe mir aber überlegt, eigentlich bist du doch irgendwie ganz cool. Hättest du nicht Lust mitzukommen? Und ich war
Ganz
erstmal so,
unverbindlich.
genau. Und ich war erstmal so, nee. Also ich bin A, gerade am Höhepunkt meiner Karriere. Ich habe schon wieder über den nächsten Schritt nachgedacht. B, China, total Stereotyp, wie das bei mir so war, hatte ich unglaublich festgefahrene Bilder im Kopf, wie das Leben in China wohl so sein muss. Und also in meiner Vorstellung ganz schrecklich. Und habe dann gesagt, so, nee, und außerdem irgendwie, du bist eh nicht so, weiß ich nicht. Also nein, habe ich gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Hier sind deine Sachen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Und dann habe ich, so ein paar Tage irgendwie vor mich hingebrodelt und reflektiert und habe festgestellt, also A, ist der Gedanke, jetzt ohne diesen Typen weiterzuleben, irgendwie komisch. Und B, habe ich mir mal die Frage gestellt, warum bin ich eigentlich an dem Punkt, an dem ich heute bin, trotzdem nicht zufrieden? Also ich hatte alles erreicht, was ich mir immer vorgestellt habe. Ich wollte unbedingt diese Karriere und ich hatte eine tolle Wohnung. Ich habe für ein Augenoptiker-Meistergehalt richtig gut verdient. Das ist jetzt natürlich im Vergleich zu anderen Dingen immer noch nicht viel Geld, aber für mich war das schon so an dem Punkt, wo ich dachte so, also du hast wirklich echt viel erreicht. Warum sitze ich trotzdem so oft abends zu Hause und bin einfach unzufrieden? Und habe gedacht, na ja, diese Chance, mir das mal anzuschauen, ins Ausland zu gehen, die kommt vermutlich so schnell nicht wieder. Warum nicht versuchen? Und bin zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe gesagt, so, also Leute, so schaut's aus. Ich hätte hier die Möglichkeit für ein Jahr, das war so meine Vorstellung, für ein Jahr ins Ausland zu gehen. Was können wir denn da machen? Und mein Chef hat gesagt, gar nichts. Wenn du gehen möchtest, dann ist hier die Tür.
Good luck on your mission.
So, genau. Und dann so, ja, okay, also das kann ich auf gar keinen Fall machen. Ich werde hier nicht kündigen und alles hinschmeißen, wo ich die letzten 10 Jahre für gearbeitet habe. So weit war ich einfach an dem Punkt noch nicht. Und dann hatte ich aber das Glück, mit dem Chef meines Chefs ein sehr gutes Verhältnis zu haben. Und der, ein älterer Herr, hätte als junger Mensch auch mal ins Ausland gehen können, hat es nicht gemacht damals und hat es sein Leben lang bereut. Und der hat dann zu mir gesagt, Angelika, wenn so eine Chance um die Ecke kommt, dann musst du die nutzen. Und ich werde alles dafür tun, dass du das auch machen kannst. Und so ist es gekommen, dass ich auch da tatsächlich das erste Mal im Unternehmen eine Filialleiterin war, die für ein Jahr ein Sabbatical bewilligt bekommen hat, was es vorher noch nie gab.
Toll.
Und hatte die Möglichkeit dann quasi ein bisschen später, ich musste erst meine Nachfolge und alles noch fertig machen, kurz mal meine Wohnung kündigen, leerräumen und so Zeug, ein bisschen später diesen Typen da nach China hinterher zu fliegen. Und ich muss sagen, ich bin in Shanghai gelandet und auf dem Weg vom Shanghaier Flughafen in die Innenstadt, wo die Wohnung war, in der wir damals gewohnt haben, wusste ich, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ohne dass ich die Stadt wirklich kannte, ohne dass ich diesen Typen wirklich kannte, ohne dass ich vor allem wusste, wie für mich meine Zukunft aussieht, weil ich bin absolut ins Blaue geflogen. Aber ich hatte so ein krasses Gefühl von Sicherheit, dass das die richtige Entscheidung war. Und ja, dann hat das nicht wahnsinnig lang gedauert und ich habe gemerkt, ich fühle mich total wohl und es macht super viel Spaß. Und obwohl ich relativ viele Hürden zu bewerkstelligen hatte mit Visa-Thematik und dann ist mir auch ganz schnell das Geld ausgegangen, weil ich war natürlich total blauäugig und dachte, meine Ersparnisse reichen locker für ein Jahr. Und nach 3 Monaten habe ich schon gemerkt, so, ja, so wahnsinnig weit komme ich da jetzt nicht mit dem Geld. Ich brauche einen Job und einen Job finden war dann auch schwierig und so. Aber trotz all diesen Schwierigkeiten habe ich sehr schnell gemerkt, das ist einfach voll meins und ich entdecke eine ganz andere Seite an mir. Und das ist schon eine Parallele, wo ich sage, das passiert mit Mutterwerden nochmal oder zumindest war das bei mir so, dass ich da wirklich nochmal ganz andere Seiten an mir entdeckt habe. Naja, und dann,
Darf ich
um die
eine kurze
Geschichte
Frage
so.
stellen, ganz kurz
Ja,
nur,
klar.
weil du gerade ganz stark gesprochen hast von diesem Gefühl, was du in dir drin hattest, dass das richtig ist. Da nur aus Interesse, weil ich war gerade gestern bei so einem Event, so einem Frauen-Event, wo es ganz viel um Intuition ging. Und da musste ich gerade dran denken. Und es würde mich einfach mal interessieren, wie du bist ja anscheinend sehr deiner Intuition gefolgt in diesem Moment, wie du sagtest, du kanntest den Typen kaum und so weiter. Wie hast du denn gespürt, dass das jetzt irgendwie der Schritt ist, in den die richtige Richtung, in die du gehen möchtest? Was war das für ein Gefühl?
Also tatsächlich war das das erste Mal, erstmal, vielleicht muss ich noch einen kleinen Schritt vorher anfangen, als ich gelandet bin und dieses Gefühl hatte, so das war das Richtige, das war der erste Eindruck, natürlich aber auch, weil du in diesem Adrenalinschub bist, weil du in diesem Abenteuerrausch bist und weil du, also ich für mich, in diesem Gefühl war so krass, ich habe das erste Mal was richtig Mutiges gemacht, was niemand von mir erwartet hat. Alles vorher waren so die Schritte, die man mir immer zugeschrieben hat. Ich war in der Schule sehr gut, natürlich machst du einen guten Abschluss, dann machst du eine gute Ausbildung, dann machst du eine gute Meisterschule. So, das sind alles Dinge, die man von mir erwartet hat. Ich war so ein ganz klassisches Fleißbienchen auch einfach immer und bin so diesem Weg gefolgt, den vielleicht auch ein Stück weit andere für mich gezeichnet haben. Und da war das erste Mal für mich der Moment, wo ich wirklich was gemacht habe, wo alle, also ganz viele meiner Freunde haben gesagt, spinnst du? Du kannst doch nicht diesen Typen hinterher. Meine beste Freundin hat gesagt, um Gottes Willen, ja, das ist eh sowieso der ganz Falsche. Und also dementsprechend war das so, ich glaube, ich habe das erste Mal wirklich so ein bisschen Revoluzzerleben geführt. Und dieses Abenteuer war ein gutes Gefühl. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, die ersten 14 Tage, nachdem ich angekommen bin, habe ich faktisch nur geschlafen. Also mein Körper hat sich so krass diesen vielleicht über Jahre Entzug geholt, und so viel Energie zurückgeholt. Und danach habe ich dann gemerkt, so, ich bin wirklich ein bisschen wie eine andere Person aufgewacht. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, du musst vielleicht wirklich erstmal reinspüren, was willst du denn wirklich für dich selber? Also vielleicht, da ist mir bewusst geworden, vielleicht bin ich wirklich viele Jahre lang dem Weg hinterhergelaufen, über den ich mir einfach nie Gedanken gemacht habe, weil klar war, der nächste Schritt, der muss eben so aussehen. Und ja, da hatte ich die Chance, mich quasi neu zu erfinden und mir neu Gedanken machen zu müssen, was will ich denn eigentlich machen? Naja, und habe angefangen, Chinesisch zu studieren, und das hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht, raus aus diesem krassen Höher, schneller, weiter Hamsterrad, aus diesem wahnsinnigen Druck, den du in diesem Job auch hattest, hin zu mal wieder wirklich so ein laissez-faire Studentenleben. Weißt du, also irgendwie nachmittags raus aus der Uni und dann natürlich erstmal irgendwie irgendwo hingehen, ein Bierchen trinken mit den Kameraden so und irgendwo dir jeden Tag Gedanken zu machen, in welchem Schnellrestaurant willst du heute Mittag essen und nicht irgendwie deine Mittagspause in dem Hustle deines Alltags irgendwie zu verbringen. Und ja, so kam das relativ schnell, dass ich das Gefühl hatte, das tut mir wahnsinnig gut, mal mich neu zu definieren und vor allem auch mir wirklich Gedanken zu machen, wo es für mich in der Zukunft hingehen soll, ohne dass ich das so beeinflussen kann. Also dadurch, dass du sehr viel einfach davon abhängig bist, was andere für dich möglich machen könnten und dir nicht selber so überlegst, wohin soll der nächste Schritt gehen. Naja, und dann, wie gesagt, ist mir die Kohle ausgegangen und dann war klar, ich brauche auf jeden Fall einen Job. Und habe angefangen, nach Jobs zu suchen. Und dann ist mir ein Job angeboten worden, bei der European Chamber of Commerce. Und der mir den Job angeboten hat, der hat gesagt, Mensch, also vorher hast du Brillen verkauft, jetzt verkaufst du halt Mitgliedschaften für die European Chamber. Das ist ja ungefähr so. Also ich meine,
Sales,
alle, die aus dem Vertrieb kommen, aus dem Sales kommen, die wissen, also was du verkaufst, ist am Ende ja völlig Bums. So. Und mein Job war es dann tatsächlich, auf Partys zu gehen, auf Netzwerkveranstaltungen zu gehen, ganz viele Menschen kennenzulernen und die natürlich idealerweise von dieser European Chamber of Commerce zu überzeugen. Und das habe ich offensichtlich auch ganz gut gemacht und hatte wahnsinnig viel Spaß dran. Also muss man sich mal vorstellen, dass du dafür bezahlt wirst, dass du abends auf Partys gehst und einfach eine gute Zeit hast und Spaß hast und trinken
klingt nach einem
darfst und
netten
niemand.
Job.
Ja, ganz genau. Und dann kam aber relativ schnell darauf ein Anruf des Mutterkonzerns meines damaligen Arbeitgebers aus Deutschland. Und die haben gesagt, Mensch, du bist doch in China. Und dann habe ich gesagt, so, ja, warum? Ja, sie haben gerade eine chinesische Augenoptikerkette aufgekauft und sie schicken den italienischen CEO darunter, ob ich nicht Lust hätte, den kennenzulernen. Sie wollen da unten Grand Vision China eröffnen und sie könnten sich vorstellen, dass das vielleicht eine Möglichkeit wäre, da mitzuarbeiten. Und dann war ich kurz in diesem Struggle zwischen, oh mein Gott, gebe ich jetzt mein völlig selbstbestimmtes und freies Leben wieder auf und gehe wieder zurück in so ein Arbeitsverhältnis, von dem ich schon wusste, dass das wirklich wieder mit sehr viel Arbeit und Stress verbunden ist und natürlich wieder mit dem Druck, den ich auch vorher schon hatte, und habe da lange Zeit darüber nachgedacht, was ich mache, und habe mich dann aber entschieden, das zu tun. Habe da die Leute kennengelernt und habe dann aber wie in einem Startup quasi angefangen, in Shanghai wieder zu arbeiten, aber eben für den Mutterkonzern meines vorigen Arbeitgebers. Und da muss ich sagen, das war so spannend für mich, weil ich war natürlich in der Augenoptik früher immer im Ende, also die Filiale zum Kunden, und dann mal zu sehen, wie alles am Anfang funktioniert, also wie überhaupt so eine Firma entsteht. Ich konnte wahnsinnig viel mit Agenturen zusammenarbeiten, reinschauen, wie man so einen Markt eröffnet, und habe da so viel gelernt, auch im IT-Bereich. Also Dinge, mit denen ich vorher nie was zu tun hatte, und vor allem Dinge, von denen ich vorher von mir immer behauptet hätte, ich kann die gar nicht. Also irgendwie Programme zu programmieren, die andere dann auch in eine App verwandeln und so. Was, also für dich im IT-Bereich wahrscheinlich, wo du sagst, naja, das mache ich alles mit links. Für mich aus einem Handwerk kommend, waren das alles Themen, wo ich mir dachte, oh Gott, sowas schrecklich kann ich nicht. Oder ich sollte dann ein Ausbildungshandbuch schreiben und ich behaupte heute noch von mir, dass Schreiben überhaupt keine meiner Stärken ist. Also so musste ich sehr viel an mir arbeiten und habe sehr viel auch gelernt, mich in Dinge einzuarbeiten, mit denen ich vorher nie Berührungspunkte hatte und konnte da wahnsinnig viel Erfahrung mitnehmen und war total glücklich in der Situation bis zu dem Tag, und das zieht jetzt ab zu deiner ursprünglichen Frage, als mein immer noch damals Freund und ich entschieden haben, dass wir familiär den nächsten Schritt gehen wollen und uns überlegt haben, eine Familie zu gründen und ein Kind zu kriegen. Und dann muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du diese Geschichten auch kennst, aber für mich war das so, ja, okay, wir entscheiden, ein Kind zu kriegen, dann hören wir mal auf zu verhüten, dann dauert es ja mindestens 6 Monate, wenn du vorher hormonell verhütet hast und ja, und dann, wann du schwanger wirst, mal schauen, so. Und habe mir da keine großen Gedanken gemacht, dass in meinem Fall das Ganze anders läuft und wir haben beschlossen, aufzuhören zu verhüten und im nächsten Zyklus war ich schwanger. Und da war ich erstmal so, krass. Also das ging jetzt schon schnell. Also ich habe mich ja schon proaktiv für eine Familie entschieden, aber war dann schon so ein bisschen schockiert in dem Moment, wo du so einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand hältst und denkst so, fuck, jetzt machen wir es ja wirklich. Also so dieses, okay, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und bin dann relativ schnell ins Gespräch gegangen mit meinem Arbeitgeber, auch wie das für mich dann arbeitstechnisch funktioniert. Und dazu muss man jetzt wissen, das liegt daran, in China gibt es keine Regeln bezüglich Mutterschutz, bezüglich Elterngeld,
Ach echt,
oder
ja? Gar nicht,
Elternzeit,
ja?
so
Okay.
wie wir das hier aus Deutschland kennen. Es gibt eine
Krass.
Regel, die heißt, dass du quasi auch wie bei uns 6 Wochen vor Entbindungstermin in so eine Art Mutterschutz gehst und bleibst 8 Wochen nach Entbindungstermin noch zu Hause. So, das ist deren klassische Wochenbettzeit, die 8 Wochen. Und danach geht aber die durchschnittliche chinesische Mama, also faktisch jede, Vollzeit wieder arbeiten. Und die Kinder bleiben bei den Großeltern, weil die Großeltern schon 10 Jahre früher in Rente gehen. Also die sind quasi zeitgleich auch einfach zu Hause. Und dadurch, dass die Großeltern selber ihre Kinder nicht großgezogen haben, sondern deren Großeltern, sind die total happy, endlich Enkelkinder zu kriegen und auf die aufzupassen. Und die Mamas sind super fein damit. Also das klingt für uns jetzt erstmal schrecklich, darüber nachzudenken, dass wir alle unsere Kinder irgendwie an die Oma abgeben würden. Aber die Chinesinnen, das System funktioniert und die sind fein damit. Nur ich war damit nicht fein. Also A, hatte ich natürlich keine Oma vor Ort, die jetzt meine Tochter hätte übernehmen können. Und B, habe ich mir natürlich auch so Mutterschaft nicht vorgestellt. Also ich wollte nicht nach 8 Wochen zurückkommen in meinen Vollzeitjob. Und in meinem Fall war Vollzeit auch mit sehr viel Reisen verbunden und mehr als die klassischen vielleicht 40 Stunden. Und ich habe gesagt, so nö, so stelle ich mir das nicht vor. Und dann hat mein Arbeitgeber gesagt, na ja, aber Angelika, dann musst du halt gehen. Und dann war ich erstmal so krass. Und jetzt wissen wir ja, in Deutschland jetzt sind wir super gut abgesichert. Da kann dir sowas nicht passieren. Dein Arbeitgeber kann dich nicht mit einem positiven Schwangerschaftstest entlassen. In China ist das aber alles nicht so. Ja, also wenn du nicht mit den Regeln schwimmst, dann schwimmst du einfach gar nicht mehr. So, um das jetzt mal hart
Krass.
auszudrücken. Und dann war relativ schnell klar, dass quasi mit Geburt meiner Tochter mein Arbeitsverhältnis in China auch endet. Und da war ich wieder an diesem Punkt, wo ich mir dachte, so, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? Und ich muss ehrlicherweise zugeben, ich habe mir gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht, wie Mutterwerden für mich hinterher aussieht. Also ich habe mir nie darüber Gedanken gemacht, jetzt bin ich heute Vereinbarkeitsmanagerin, wie ein Vereinbarkeitssystem für uns privat aussehen könnte. Irgendwie kannte ich davor nur das klassische Bild, als Mama bleibst du eben zu Hause und bist vor allem happy damit. Und dann habe ich aber relativ schnell festgestellt nach der Geburt, das ist nicht meine Welt. Also zu Hause bleiben bei meiner Tochter, die ich über alles liebe, und ich war super happy mit dem Baby, aber das ist nicht alles. Das erfüllt mich nicht vollumfänglich. Und dann war relativ klar, dieser typische Vereinbarkeitsstruggle, so, was macht man jetzt? Also für meinen Freund war das irgendwie auch logisch, dass er ganz normal weiter arbeiten geht und seine Karriere verfolgt und natürlich am Wochenende ein ganz toller Papa ist und so. Aber wir sind da in so ein klassisches Rollenbild reingeschlittert und ich war dann an dem Punkt, wo ich dachte so, nee, das will ich nicht und das kann ich mir nicht für mich für immer vorstellen und
Was
habe
heißt
dann
denn
gesagt,
Vereinbarkeit für dich? Ich glaube, das ist auch nicht, also hat jeder ein unterschiedliches Verständnis des Begriffs. Also vielleicht kannst du das mal für dich ein bisschen definieren und auch gerne, wie du das heute organisierst mit Familie und Beruf.
ja, also Vereinbarkeit heißt für mich A, dass es erstmal zwei unterschiedliche Themen gibt, wie ich Vereinbarkeit angehen kann. Also es gibt einmal die Vereinbarkeit, ich nenne das so Vereinbarkeit am Küchentisch. Also was muss ich mir zu Hause erstmal für Gedanken machen in meiner Partnerschaft, in meiner Elternschaft, oder vielleicht auch in der Art und Weise, wie ich Vereinbarkeit leben möchte. Also es muss ja gar nicht sein, dass Vereinbarkeit ein Thema nur für dich als Eltern ist. Es kann auch sein, dass du pflegende Angehörige hast. Es kann auch sein, dass du ein aufwendiges Ehrenamt betreibst oder irgendein Hobby hast, das dir einfach wichtig ist. Aber das ist so meine Vereinbarkeit am Küchentisch. Also wie stelle ich mir das vor? Und dann natürlich nochmal das Vereinbarkeitsthema mit dem Arbeitgeber, vielleicht aber auch die politischen Themen, die mit Vereinbarkeit einhergehen. Was für mich natürlich der erste Schritt ist, ist Vereinbarkeit mal zu Hause für sich zu definieren. Und jetzt kennen wir viele wahrscheinlich diesen Begriff Work-Life-Balance, den ich persönlich hasse. Also ich finde ihn ganz grauenvoll, weil das würde ja
Ich auch.
bedeuten, dass wir zwei unterschiedliche Leben leben. Also dass ich einmal mein Berufsleben habe und einmal mein Privatleben habe und das soll ich so irgendwie in Balance bringen. Und das, also alle, die mal Yoga gemacht haben und irgendwie versucht haben, so im einbeinigen Stand länger in der Waage zu bleiben, das funktioniert nicht auf Dauer. Also du kannst keine Balance finden. Und das muss ich sagen, habe ich natürlich viel durch meine Zeit in Asien gelernt. Wir waren am Ende 5 Jahre da, also aus meinem einen Jahr wurden fünf.
Wahnsinn.
Es gibt nicht mehrere Leben. Es gibt nur das eine Leben. Ja, wir haben kein Arbeitsleben und kein Privatleben. Wir haben nur ein Leben. Und deswegen ist Vereinbarkeit für mich heute nicht dieses Bild von der Work-Life-Balance oder dieser klassischen Waage, sondern ich beschreibe das so als Zahnräder. Also du hast ganz, ganz viele Zahnräder, die in deine Vereinbarkeitsthemen mit einspielen. Wie die Zahnräder unterschiedlich besetzt sind, wie groß die sind, wie klein die sind, das ist natürlich bei dir ganz individuell der Fall. Aber das Wichtige ist, dass die Zahnräder alle ineinander greifen. Und nur dann kann dieses ganze Bild auch rundlaufen. Ja, solange eines dieser Rädchen irgendwo stockt, wird das ganze System nicht funktionieren. Und das ist für mich so, wie ich heute Vereinbarkeit definiere. Und was mir dabei so wichtig ist, unter anderem natürlich auch, weil mir dieses Problem selber passiert ist, dass ich mir präventiv Gedanken mache. Also, dass ich nicht warte, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist und ich zu Hause sitze und denke, oh je, jetzt bin ich überhaupt nicht mehr happy mit der Situation und jetzt muss ich anfangen, irgendwie Lösungen zu finden, sondern dass ich mir vorab Gedanken mache, was ist vielleicht ein gesellschaftlich geprägtes Bild, das ich in mir habe und ist es wirklich das, was ich leben möchte? Oder kann ich mir vorstellen, dass es für mich vielleicht anders aussehen soll? Und bei mir persönlich, wie gesagt, war das relativ schnell so, dass ich gesagt habe, also dieses klassische Familienbild von der Papa geht einfach Vollzeit weiter arbeiten und die Mama ist zu Hause happy mit dem Baby. Das wird auf Dauer nicht meine Welt bleiben. Also wir müssen irgendwie versuchen, das anders zu organisieren. Und jetzt muss man natürlich in meinem ganz persönlichen Fall sehen, ich hatte da wenig Spielraum. Mein Mann war beruflich super eingespannt, natürlich auch an einem Karrierepunkt, an dem er nicht hätte runterschrauben können. Und er war ja auch der Grund, warum wir überhaupt in Shanghai waren. Also er hätte gar nicht die Möglichkeit gehabt, zu sagen, ich gehe jetzt in Elternzeit oder ich reduziere jetzt meine Stunden oder alles, was ich mir vielleicht gewünscht hätte, wäre zu dem Zeitpunkt gar nicht möglich gewesen. Also habe ich gesagt, okay, was könnte der Kompromiss sein? Und habe gesagt, in Deutschland wäre ich wahrscheinlich 1 Jahr in Elternzeit gegangen und hätte Elterngeld bezogen. So wäre für mich vermutlich der klassische Weg gewesen, wenn ich weiter bei meinem alten Arbeitgeber gearbeitet hätte. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, so machen wir das jetzt. Ich gehe jetzt 1 Jahr in Elternzeit. Du musst für mich den finanziellen Verlust ausgleichen, dadurch, dass du weiter so arbeiten kannst, wie du dir das wünschst oder wie wir das vielleicht auch einfach beruflich brauchen. Und das, was ich nicht an Elterngeld bekomme, weil ich ja nicht in Deutschland lebe und es einfach in China auch nichts gibt, das hat mein Mann quasi in der Zeit ausgeglichen, so dass ich meine finanziellen Ressourcen weiter hatte, so wie ich mir das vorstelle. Weil, muss man jetzt auch wissen, wir privat ein sehr finanziell getrenntes Leben leben. Also wir schmeißen nicht alle in ein Familienkonto und, sondern ich mache weiter meins und er macht weiter seins. Auch bedingt dadurch, dass wir von manchen Themen sehr unterschiedliche Vorstellungen haben, wie wir die für unser Leben gestalten. Und so war unser Deal. Das heißt, mein Mann hat quasi das Elterngeld ausgeglichen und dafür konnte der aber weiterarbeiten. Und für mich war der Deal, ich bleibe ein Jahr zu Hause und habe mir dann aber schon in diesem Zuhause-Sein relativ schnell ein kleines Side-Business aufgebaut mit Stillkeksen und habe angefangen, in Shanghai Stillkekse zu verkaufen. Also ich hab eine große Affinität zu Kochen und Backen schon immer. Das war so, das ist so meine Meditation. Ja, also ich habe dir das ja schon in unserem Interview erzählt, dass ich wahnsinnig schlecht darin bin, mich hinzusetzen, zu meditieren und zu sagen, so jetzt denke ich mal nichts. Aber wenn ich in der Küche bin, da kann ich total abschalten, da arbeite ich fokussiert an dem, was ich produzieren möchte. Das macht mir Spaß und da bin ich wirklich zentriert und da werden diese ganz vielen anderen Stimmen im Kopf ruhig. Und das tut mir total gut. Und das habe ich genutzt und ich habe eh Stillkekse für mich selber gebacken, weil das mit dem Stillen irgendwie nicht so grandios gut lief.
Was ist
Und
denn ein Stillkeks?
das sind also ganz normale Cookies, wie du das kennst, so ein Schokocookie oder so ein Apfelzimtcookie. Und die haben so ein paar mehr Zutaten drin, die die Milchbildung fördern. Also da ist zum Beispiel Bierhefe mit drin, da sind geschrotete Leinsamen mit drin, und noch ein paar so andere Zutaten, die alle, denen man alle zuschreibt, dass sie eben die Milchbildung fördern.
Ah
Und in meinem
ja,
Fall hat es
interessant.
super gut funktioniert. Und dann habe ich die natürlich am Anfang so ein bisschen an Freundinnen rausgegeben und meine Freundinnen waren alle begeistert. Die haben das ihren Freundinnen erzählt und so habe ich angefangen, in Shanghai, mir so ein kleines, also ich habe sie A, B, C genannt, meine ABC-Cookies und das waren dann Angels, also weil ich Angelika heiße, Breastfeeding-Cookies. Und dann habe ich mir so super, super sweet so ein kleines Side-Business aufgebaut, habe die quasi roh eingefroren und du musstest dir die zu Hause nur aufbacken. Und da muss man natürlich dazu wissen, mein Delivery System war unser persönlicher Fahrer. Du darfst in Shanghai in den meisten Fällen nicht selber Auto fahren, sondern du kriegst vom Arbeitgeber einen Fahrer gestellt und der hat dann quasi neben seinem normalen Job für mich dann noch diese Cookies ausgefahren. Und das hat ganz gut funktioniert. Und da habe ich aber gemerkt, ich brauche neben dem Mama-Sein einfach noch eine Herausforderung für mich selber. Ich brauche noch irgendwas anderes. Und das hat super gut funktioniert bis zu dem Tag, wo klar war, wir werden Shanghai verlassen und mein Mann wird sich beruflich weiterentwickeln. Und dann war relativ lang nicht klar, wo wir hingehen werden. Und relativ kurzfristig hat sich entschieden, wir gehen zurück nach Deutschland. Und dann dachte ich, das ist ja super. Wir gehen zurück nach Deutschland. In Deutschland ist alles total gut für Mütter strukturiert und wir haben tolle Kitas und also das wird super, so meine Vorstellung. Und dann bin ich in ein riesengroßes Loch gefallen, weil es war überhaupt nicht super. Also ich habe es ganz schrecklich gefunden, zurückzukommen. Es hat überhaupt nichts funktioniert. Ich habe keinen Kita-Platz bekommen, weil mir danach erst klar wurde, eigentlich musst du dich in Deutschland ja mit dem positiven Schwangerschaftstest schon in der Kita anmelden, sonst hast du ja schon gar keine Chance. Also
Das
vor allem
stimmt.
im städtischen Gebiet. Und wir sind nach Erlangen gezogen und dann haben wir 12 Kitas gesagt, ja, arbeiten Sie bei Siemens? Und ich so, nee, ja, dann haben wir keinen Platz für Sie. Und ich so, what? Also wie kann das denn sein? Und ja, war total frustriert, saß da mit meiner Tochter zu Hause. Meiner Tochter hat der Umzug auch echt zugesetzt, muss man auch sagen, da war ich auch sehr blauäugig. Ich dachte, so ein einjähriges Baby, das ziehst du interkontinental um und das ist am nächsten Tag wie vorher und sowas aber auch nicht. Naja, und mein Mann ist einfach weiter in seinen Job gegangen, hat weiter seine Karriere gemacht und hat auch nicht wirklich verstanden, in welchem Struggle ich hier sitze und warum ich so unglücklich bin zu Hause. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt anfangen, irgendwie mich zu bewerben. Ich brauche auch einen Job. Ich brauche auch vielleicht für mich so ein Druckmittel, damit mein Mann versteht, das geht so nicht weiter. Und habe angefangen, mich zu bewerben. Und ich meine, muss man dazu sagen, ich habe wirklich durch diese Erfahrung, die ich in Shanghai gesammelt habe, einen wirklich guten Lebenslauf. Also ich habe so viel zu bieten, dass mir sehr viele Türen offen standen für richtig coole Jobs. Und es ging immer gut in den Bewerbungen und es ging immer weit in diesem Bewerbungsprozedere, bis relativ am Schluss irgendwie immer durch die Hintertür die Frage kam, wie sieht's denn da bei Ihnen aus, so familiär? Und immer, wenn ich ehrlich geantwortet habe, dass ich eine einjährige Tochter zu Hause habe, haben die sich wundersamerweise für den anderen Kandidaten entschieden. Komisch. Und da ist mir das erste Mal klar geworden, krass, ich habe hier wirklich ein strukturelles Problem und nicht nur ich habe dieses Problem, sondern ganz viele Frauen da draußen haben dieses Problem, dass sie Mama werden und dann irgendwie am Arbeitsmarkt nicht mehr so gefragt sind, wo ich dachte, ich habe so viele Skills dazu gewonnen durch dieses Mutterwerden. Ich bin so viel besser geworden. Warum sieht das niemand? Und warum will das niemand haben? Also
In
das ist
welchem
ja
Bereich denkst du, dass du Skills gewonnen hast?
Effizienz. Das ist für mich der allergrößte. Also ich sage immer, das ist ja, was wir in 45 Minuten Nap-Phase unserer Kinder schaffen, das schaffen andere nicht in 8 Stunden am Tag. Ja?
True Story,
Ja? Nap-Time-Empire, wirklich. Also organisatorisch. Also ich meine, das ist ja mal was anderes, ob du nur für deine eigenen Termine verantwortlich bist oder ob du verantwortlich bist für deine Termine, die Termine deiner Kinder, dann irgendwie ganz automatisch auch noch für die Termine der ganzen Familie und außenrum. Also ich glaube, wir gewinnen so viele Skills, dann natürlich auch Resilienz. Also ich bin der Meinung, ich bin so viel resilienter geworden durch die Mutterschaft im Vergleich zu vorher. Stressmanagement. Also damit du mich heute an einen Punkt bringst, wo ich das Gefühl habe, es geht nichts mehr. Da sind andere schon Jahre vorher im Burnout verschwunden, jetzt mal überspitzt ausgedrückt, ja,
Wie
aber
gehst du denn mit Stress um? Also, hast du da irgendwelche Tipps?
schwierig. Also um ehrlich zu sein, schwierig einen Tipp zu geben, weil ich glaube, das kommt unglaublich viel auf deine individuelle Situation an und natürlich auch auf die Art, wie du persönlich auf Stress reagierst. Ja, also ich glaube, was für mich ein Tipp ist, der bei mir wahnsinnig viel geholfen hat, ist sehr schnell in die Kommunikation zu gehen und zwar erstmal mit mir selber. Also mal rauszufinden bei mir selber, was stresst mich gerade so und warum stresst mich das so? In meinem Fall ganz oft mein Bild von Perfektionismus. Also wenn das nicht so gelaufen ist, wie das in meinem perfekten Bild so hätte sein sollen, und dann zu verstehen, das Problem habe nur ich. Also niemand im Außen macht mir hier diesen Stress, sondern es bin nur ich selbst. Das dann natürlich ganz schnell die Kommunikation auch mit meinem Partner oder vielleicht auch mit dem erweiterten Kreis, der irgendwas mit dir zu tun hat, der dich dann auch entlasten kann. Der zweite Punkt, nach Hilfe fragen, also dieses, du musst es nicht alleine schaffen. Und das ist auch was, wo ich sagen muss, irgendwie hatte ich das Gefühl, gerade als Mama, du musst da irgendwie alleine durch. So, also der klassische Satz von, ja, wir haben es doch auch geschafft. Ja, nee, irgendwie nein. Also egal, was es ist, es fängt an bei, was ich vorher schon gesagt habe, stillen läuft nicht. Ja, es ist nicht vielleicht dein Fehler und es ist vielleicht auch nicht der Fehler deines Babys, sondern es ist vielleicht irgendwie eine Kleinigkeit und dann guckt da einmal eine Hebamme drauf und sagt, du machst doch so und so und alle deine Probleme sind gelöst. Und du denkst, so vorher habe ich mich Wochen irgendwie damit rumgequält. Also bei so vielen Themen nach Hilfe fragen, also in die Kommunikation gehen, nach Hilfe fragen. Und das Dritte, was für mich ein riesengroßer Punkt ist, ist mir wirklich die Zeit für mich selber zu nehmen. Weil ich war auch am Anfang, oder ich bin das auch immer noch, wahnsinnig gut da drin, mich um alles und jeden zu kümmern und immer zu gucken, dass alle Befindlichkeiten erstmal irgendwie befriedigt sind, bevor du schaust, was brauchst du denn? Ja, und mir zum Beispiel morgens, also das ist so mein Rhythmus, mir morgens eine Stunde, nachdem ich die Kinder weggebracht habe, in meinem Kalender zu blocken für Sport. Und jetzt bin ich keine sportliche, also verstehe mich nicht falsch. Ich will hier nicht propagieren, dass wir hier alle wahnsinnig viel Sport machen müssen, aber es ist wirklich so, wie viel Zeit mir das oder wie viel Energie mir das schenkt, weil ich mir diese eine Stunde rausnehme. Und jetzt habe ich natürlich den Vorteil in der Selbstständigkeit, das so zu bestimmen können, zu sagen, meine Termine mit Kunden starten eben erst um 10. Und wenn es für dich nicht der Sport ist, dann ist es vielleicht auch einfach nur 5 Seiten ein Buch zu lesen, in Ruhe eine Tasse Tee zu trinken, vielleicht einfach mal nur aus dem Fenster zu gucken, aber sich diese Zeit zu blocken, zu sagen, nein, das ist jetzt meine Zeit. Und manchmal sind es ja auch wirklich nur die ganz kleinen Dinge. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn ich alleine im Auto sitze, dann nehme ich mir oft noch so 2 Minuten, wenn ich schon geparkt habe, das Auto aus ist, um einfach alleine im Auto zu sitzen und mal durchzuatmen. Weil wie oft hast du das im Alltag, mal wirklich durchzuatmen, die Augen zuzumachen und zu sagen, so jetzt die 2 Minuten, weil die 2 Minuten ändern gar nichts in unserem Leben. Ja, also die packen weder Stress drauf, noch nehmen die wirklich Stress weg, aber so dieses mal wirklich wieder durch. Durchatmen. Das sind so kleine Energiepushs, die mir unglaublich viel bringen. Also das so vielleicht jetzt im Schnelldurchlauf, was ich so im Alltag einbaue, wo ich merke, das hilft mir viel. Und dann gibt es natürlich noch individuell vielleicht Themen, die man sich dann anschauen muss, was bei dir den Stress reduzieren kann. Aber das sind so meine Dinge.
Schön. Sind ja so kleine Achtsamkeitspraktiken auch, ne, die du da jetzt genannt
Ja,
hast.
ja.
Dein Credo ist ja da, der Weg beginnt bei dir, beziehungsweise ist das ja der Name auch deines Podcasts. Was meinst du damit auch in Bezug auf Gründung und Selbstbestimmung, was ja auch Themen sind, auf die du dich heute fokussierst?
Ja, tatsächlich. Also dieser Titel ist daraus entstanden, dass ich natürlich, wie immer, wenn du irgendwie ein neues Projekt startest, musst du dir irgendwie einen Namen überlegen und ich habe rum überlegt und hin und her und was könntest du alles machen. Und so die Quintessenz aus meiner Erfahrung war tatsächlich bei jedem Schritt, dass erst wenn ich mir selber Gedanken gemacht habe, wie sieht es denn gerade in mir drin aus, ich gemerkt habe, dass das wird die Lösung. Also bei egal was. Ich bin auch ganz vorne dran, immer mal schnell meiner besten Freundin eine Nachricht zu schicken. Du, was hältst du denn davon? Oder wie siehst du denn das? Oder jetzt heute auch meinen Mann zu fragen, so, guck mal, das Outfit oder das Outfit oder so. Also wir sind super schnell da drin, uns von außen irgendwie Meinungen zu holen. Und ich habe aber lange Zeit gar nicht mehr mir so Gedanken gemacht, wie sieht es denn in mir drin aus? Und was will ich denn jetzt wirklich? Und ich habe gemerkt, alle Schritte, die mich wirklich weitergebracht haben und die für mich auch die nötige Veränderung gebracht haben, kamen in dem Moment, wo ich mir erlaubt habe, mir Gedanken zu machen, wie sieht es denn bei mir aus? Und das ist das, was ich meine mit der Weg beginnt bei dir. Und den ersten Schritt, den allerersten Schritt, den musst du einfach machen. Und der erste Schritt ist vielleicht eben nur, dir einzugestehen, dass sich was verändern muss. Der erste Schritt ist vielleicht nur zu sagen, okay, ich schaff's alleine nicht, ich brauche Hilfe. Aber den ersten Schritt, der kommt eben aus dir. Und so ist der Titel entstanden, weil ich der Meinung bin, es ist wirklich das Wertvollste, was wir haben. Und gerade was du vorher auch gesagt hast mit Intuition oder ich sage auch meinen Coaches ganz oft, wenn dein Bauch das Gefühl bringt, dann ist es das Richtige. Ja, wir sind so oft im Kopf verankert. Wir haben immer hier unsere Engelchen, Teufelchen sitzen, die uns da erzählen, was alles richtig oder falsch ist oder was wir gerade gut machen oder nicht gut machen. Aber ich bin wirklich der Meinung, dass wenn wir uns mal wieder besinnen, was unser Bauch eigentlich sagt, eben nicht der Kopf, sondern der Bauch, dann und man sagt ja auch so schön, das Bauchgefühl, das lügt ja nicht, ja. Oder was ich auch ganz oft sage, wenn es Gänsehaut macht, dann ist es richtig. Ja, also so dieses,
Das ist
unsere
schön.
körperlichen Reaktionen auf diese Gefühle, dann liegst du einfach richtig, ja.
Sehr schön. Schön mit der Gänsehaut, mag ich auch gerne. Gibt es irgendwie ein Zitat, was du mit Achtsamkeit, Resilienz, Elternsein, Kinder verbindest, was dich persönlich berührt oder begleitet?
Ja, ich habe tatsächlich eins, was für mich auch wieder sehr viel Brücke spannt zwischen Muttersein, Elternsein oder auch selbstständig machen, weil es in beiden Fällen so gut passt. Und das ist, das Gras wächst nicht schneller, wenn du daran ziehst. Und ich merke das bei mir so oft, dass ich in meinem Alltagshustle irgendwie denke, ach, die Kinder, und jetzt sind sie wieder in dieser Phase. Also meine kleine Tochter hat gerade so ein, es dauert beim Anziehen ewig, weil das ist die falsche Socke und die Hose drückt. Und also muss ich den Eltern da draußen nichts erzählen. Wir wissen alle, worüber ich spreche. Oder es muss dann die andere Haarspange sein und die finden wir dann nicht. Und dann wird es morgens 5 Minuten später und 10 Minuten später. Und du denkst immer so, je mehr du irgendwie sagst, so, jetzt müssen wir aber los und jetzt, umso weniger läuft es dann auch. Ja, anstelle mal zu sagen, okay, da sind wir wieder bei dem Durchatmen, ich atme mal ganz
Geduld.
tief durch. Ich lasse sie vielleicht einfach 2 Minuten selber gucken und versuche auch nicht immer irgendwie den Kindern was abzunehmen, sondern lass sie mal selber durch diese Phase durchlaufen. Dann geht es in den allermeisten Fällen A, viel stressfreier und B, am Ende eben auch viel schneller. Und beim Gründen ist es sehr ähnlich. Also meine Erfahrung zeigt auch da, wir wollen dann ganz schnell natürlich ganz viel und dann kommt ja auch da wieder dieser Rausch. Ich habe gestartet, ich will loslegen, ich gehe in die Sichtbarkeit und dann will man am besten alles auf einmal machen. Und da auch wieder festzustellen, so, okay, es ist nicht drin, alles auf einmal zu machen und wirklich da Schritt für Schritt voranzugehen und sich einen Plan zu machen und zu sagen, was ist jetzt wirklich wichtig und was kann ich wann anders machen und was ist später erst wichtig. Und ja, das Gras wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst.
Also das hat auch dir letztendlich in deiner Gründung dann auch geholfen, ne? Also als Mama, die parallel ja dann ein eigenes Business nochmal neu aufgezogen hat. Diese Geduld, ja?
Ja. Ja, also die Geduld ist das eine. Also eher, ich würde es gar nicht Geduld nennen, sondern eher Erwartungsmanagement. Also sich von
Okay.
vornherein auch Gedanken zu machen, was ist jetzt wirklich realistisch drin? Und das ist ja das, was quasi heute meine Arbeit ausmacht, auch zu schauen, wie kann ich ein Vereinbarkeitsmodell zusammenbauen mit meiner Gründung? Und ich habe ja ganz viele Coaches auch, die nur in der Teilselbstständigkeit gründen, die sagen, ich habe sogar noch meinen Job und gründe nebenbei oder ich bin gerade in Elternzeit mit meinem ganz kleinen Kind und gründe nebenbei.
Ja.
Wie kann das alles rundlaufen? Weil machen wir uns nichts vor, ich kann mich auch als Gründerin super schnell in den Burnout arbeiten. Ja, also nur weil ich selbstständig bin, sind nicht alle meine Probleme gelöst. Ja? Also ich habe ja noch viel mehr Erwartungsdruck an meinen Erfolg, als ich das vielleicht in einem Angestelltenverhältnis hätte. Und da merke ich, da braucht es ganz oft wirklich die richtigen Denkanstöße, um zu sagen, was ist wirklich realistisch aktuell zu machen und wie kann man das strukturieren, dass das Vereinbarkeitsmodell eben immer noch rund läuft, dass nicht zu viel Fokus in die Selbstständigkeit kommt, weil dann bin ich total unzufrieden als Mama. Also das kennen wir ja alle, dass wir in diesen ewigen Struggle sind, habe ich genug Zeit für meine Kinder, sind die zu viel in der Betreuung und so weiter und so weiter. Also das ist ja das, wo ich merke, da hast du den allergrößten Hebel, so ein Erwartungsmanagement zu betreiben und dann natürlich auch zu akzeptieren, dass manche Dinge nicht in deiner Macht liegen. Also dass manche Dinge einfach laufen können und wenn du einen guten Job machst, dann werden die auch automatisch besser werden. Ja, aber da muss man mal eben so ein bisschen auch diese Ruhe reinbringen und zu sagen, okay, ich darf das jetzt erwarten, dass der Punkt ganz von alleine passiert.
Du hast gerade schon mal kurz erzählt, anschaulich, wie das morgens so abläuft mit den Kids manchmal, ne? Und dass man dann auch so, dass da so ein paar Knöpfe gedrückt werden, man wird so ein bisschen getriggert, möchte vielleicht schon wieder dazwischen greifen und dann darf man sie aber einfach auch mal machen lassen und so weiter. Bei Marienkäfer-Momente, weißt du ja, geht es viel darum, auch die Welt wieder ein bisschen mehr aus Kinderaugen zu sehen. Und wir werden daran erinnert, mal wieder Marienkäferpunkte zu zählen. Diese Geschichte habe ich auch mit dir geteilt. Und es würde mich jetzt natürlich mal sehr interessieren, was es mit dir macht. Was lernst du denn von deinen Kindern?
Super viel. Also das ist ja das, was ich eingangs auch schon gesagt habe, dass ich noch mal eine ganz neue Seite entdeckt habe durch das Mama-Werden. Ich lerne auf der einen Seite ganz oft, also wie dein Marienkäfer-Moment, ist es bei uns mehr ein Schneckenmoment. Also meine Kinder fühlen sich sehr zu Schnecken hingezogen. Aber es ist wahnsinnig spannend, mal wieder diesen Tieren wirklich genau zuzugucken und auch da zu merken, wie oft sind wir mit einem ganz bestimmten Bild geprägt, das die Kinder aber gar nicht kennen. Also jetzt bei Schnecken ist das beste Beispiel, verbinde ich mehr Ekel als Freude. Und meine Kinder haben das gar nicht. Überhaupt nicht. Die finden weder diesen Schneckenschleim auf der Haut eklig, noch die Schnecke, die da über ihre Hände kriecht. Und ich denke mir immer so, Gott, wow, oh. Ja, aber die genießen das total, der zuzugucken. Die genießen das, sich anzuschauen, wie das Haus auch aussieht, welche unterschiedlichen Farbvarianten das sind, wie die Kringel auf dem Haus sind, zu beobachten, wie so eine Schnecke, und das ist tatsächlich ultra spannend, mal wieder ihre Fühler ausfährt und dann mal wieder reinholt und wie die sich bewegt und wie das eben ganz ohne Ekel, einfach ganz neutral betrachtet, total schön ist, so einer Schnecke zuzugucken. Und das sehe ich ganz oft, dass ich oft in meinen eigenen Erfahrungen oder Bildern so gefangen bin, und die Kinder eben noch gar nicht haben. Und da merke ich schon, wenn ich mich öfter mal wieder frei mache, von meinen eigenen, ich nenne das jetzt mal Vorurteilen in den meisten Fällen, wie viele Abenteuer man wieder erleben kann oder wie oft man sich auch mal wieder auf was Neues einlassen darf, um hinterher festzustellen, ach, das war so richtig gut. Das hat so richtig gut getan, das hat so richtig Spaß gemacht. Und bei mir ging das zum Beispiel auch los, als die relativ klein waren, wieder die Erfahrung zu machen, einfach durch den Regen zu flitzen. Und ich weiß das noch, dass ich das als Kind unglaublich geliebt habe, im Sommer mich, wenn es angefangen hat zu regnen und die Straße war ganz heiß, mich auf die Straße zu legen und dann bist unter dir dieser heiße Teer und oben kommt der Sommerregen runter. Ich habe das geliebt. Und wie du das als Erwachsener so ablegst
Und
und dann denkst
vergisst
so,
auch.
genau, und dann so denkst so, krass, dann kommen die Kinder und dann wollen die irgendwie raus und in die Matschepfütze hüpfen und mal diesen Punkt zu überwinden, zu sagen, ja, mein Gott, dann wasch mal die Sachen einfach. Also es ist völlig wurscht, wenn die dreckig sind, es ist völlig wurscht, wenn die nass sind, hinterher geh mal in die Badewanne und das wieder zuzulassen, dass sowas passiert oder auch einfach mal, wir waren jetzt im Winter draußen, morgens im Schlafanzug, sich mal Schneebälle draufzuwerfen. Da kriegt keiner einen Schnupfen von. Ja, das ist überhaupt nicht schlimm, da 2 Minuten draußen in der Kälte zu stehen. Aber ganz oft blockiert das so unser dieses, oh nein, und das können wir doch jetzt nicht machen. Und da haben wir jetzt keine Zeit für.
Ja.
Und dann festzustellen, auch wie schön das für mich selber ist, mal wieder so einen Spaß zu machen. Und sich auch erlauben, mit den Kindern so einen Spaß zu machen. Und wie gut das tut und wie oft dann auch die Beziehung so einen Push kriegt und du ganz anders in den Tag startest oder ganz anders manchmal auch in die Abendroutine startest, wenn du sowas zulässt. Und das geht nicht immer. Also ich will hier überhaupt nicht sagen, dass das bei uns immer alles happy shiny ist. Wir haben diese Momente auch, wo ich natürlich morgens sag so und jetzt zieh diese Socken an. Auch wenn du jetzt zum 10. Mal gesagt hast, die Socken sind jetzt nicht drin. Das gibt es natürlich. Also das ist auch nicht immer drin. Aber ich merke schon, wenn ich sowas wieder zulasse, wie gut mir selber das auch tut.
Ja. Vielen, vielen Dank. Ja, also ich sage ja auch immer, Kinder sind die besten Achtsamkeitstrainer, wenn wir sie nur lassen und uns auch darauf einlassen. Und was du jetzt gerade geschildert hast, ist ja auch diese achtsame Haltung des Urteilsfreien, ne? Dass wir eben nicht direkt verkopft alles bewerten und in die Beurteilung gehen und eben auch diese Freude, ich sag mal so diesen Forschergeist, einfach mal wieder zu erkunden, wie bewegt sich denn eigentlich so eine Schnecke und so. Das ist ja auch ne, dieser Anfängergeist aus der Achtsamkeitspraxis. Also super schöne Beispiele. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wir kommen leider langsam zum Ende unseres Gesprächs. Und ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Wenn jetzt so ein kleiner Marienkäfer angeflattert kommt, das ist ja auch ein Glückskäfer, und sich auf deine Schulter setzt und sagt, hey Angelika, ich würde dir einen Wunsch erfüllen für Eltern, Familien oder auch für Kinder. Was würdest du dir wünschen?
Ich würde mir wünschen, was ich vorher auch schon gesagt habe, dass wir alle, und mit wir alle meine ich wir persönlich, privat, aber vor allem auch gesellschaftlich und politisch, Vereinbarkeit in ein präventives Thema bringen, dass wir uns nicht erst Gedanken machen, wenn die Kita-Krise da ist, dass wir uns nicht erst Gedanken machen, wenn wir alle im Fachkräftemangel hängen, dass wir uns auch zu Hause eben nicht erst Gedanken machen, wenn ich merke, ich streite nur noch mit meinem Partner, weil das so nicht funktioniert, sondern dass wir uns präventiv Gedanken machen. Und in diesem Zuge, vor allem politisch und gesellschaftlich, dass wir hier in Deutschland verstehen und auch wieder realisieren, dass die Kinder unsere Zukunft sind. Und dass es ohne Familien und vor allem Familien, die so, wie sie sind, gut funktionieren können, in unserem Land nicht funktionieren kann. Und das muss ich sagen, das fehlt mir tatsächlich sehr. Und das ist auch das, was mir am Anfang wirklich Schwierigkeiten gemacht hat, aus Asien zurückzukommen, weil die Asiaten einfach Kinder und Familien vergöttern und an erster Stelle stellen. Und das ist einfach die Zukunft. Und ohne Kinder funktioniert es nicht. Und das ist bei uns in Deutschland nicht gegeben. Also das spüre ich nicht. Und das fehlt mir tatsächlich sehr. Und das wäre mein Marienkäferwunsch.
Vielen, vielen Dank, Angelika, für dieses wunderschöne Gespräch und die ja, spannenden Einblicke in dein Leben und die Tipps. Ich wünsche dir alles Gute, viele Marienkäfer-Momente und bis ganz bald. Danke dir.
Ich danke dir.
Tschüss.
Ciao.